Liebe Geschwister, mich freut es ungemein, dass ich wieder da sein darf, dass ich euch wieder sehen darf, dass wir miteinander vor allen Dingen über Gottes Wort nachdenken dürfen. Das ist doch immer wieder neu ein Privileg. Als ich hergefahren bin, habe ich gedacht, dass das Thema von heute, wir haben den Text ja gehört, der wurde uns ja vorgelesen, von Johannes 15 vom Weinstock, der war mir heute Morgen bereits vor Augen. Ich bin hergefahren, ich komme aus einem Gebiet, wo Weinbau betrieben wird. Ich persönlich wohne in Markgröningen und da laufen wir manchmal da durch die Weinberge, zumindest mini, so ein bisschen Miniatur. Und da fühlen wir uns zumindest in einem Ort, wo auch Weinbau betrieben wird. Da wird sich immer gefreut, wenn die Weinlese war. Das ist ein großes Fest. Und als ich heute Morgen eben hergefahren bin, habe ich das auch gesehen. Stuttgart ist ja die Kesselstadt. Und wenn ich von mir aus fahre und durch Stuttgart hierher fahre, schön leer am Sonntagmorgen, das ist immer besonders schön, das macht Spaß, da sehe ich eben auch auf der einen Seite, auf der Sonnenseite Stuttgarts die Weinberge da, unter Türkheim und so weiter, da am Stadion vorbei. Und da habe ich gedacht, ach wie schön, Gott zeigt mir, worum es heute geht, nochmal direkt vor Augen. Und ich bin mir sicher, dass es ein Text ist, den viele von uns kennen, gut kennen, schon mal gehört haben, oder zumindest irgendwie vor Augen haben und vielleicht auch gerade gedacht haben, ah, kenne ich schon. Und ich finde, dass besonders solche Texte oft wichtig sind, denn wir meinen manchmal oder es auch ungewollt, dass wir so ein bisschen sie beiseite schieben und denken, wissen wir schon alles. Denn es ist eine wichtige Frage, die uns dieser Text stellt. Eine moderne Frage, eine Frage, die schon immer gestellt wurde. Das Thema habe ich nämlich benannt, wer wirklich dabei ist. Und das ist jetzt ganz wichtig, eine Frage, die stellen wir uns am besten uns selber. Die stelle ich mir, bin ich dabei? Eine Frage, die sollten wir nicht beantworten für andere Menschen. Für Menschen links und rechts, die sagen, ich bin dabei und wir sagen zu ihnen, nein, du bist nicht dabei. Dann hätten wir das Thema ein Stück weit verfehlt, sondern es ist eine Frage, die geht uns an, bin ich dabei? Und ich glaube, genauso meint das auch die Bibel, wenn sie uns auch immer wieder Texte vorlegt, und zwar zur Ermutigung. Nicht, um uns Angst einzujagen. Das ist jetzt auch von vornherein gesagt ganz wichtig. Denn eigentlich sind wir als Christen alle im selben Boot. Eigentlich ist es nicht so, dass wir als Menschen mit die Hosenträger fatzen lassen, zack, ja, ich bin ja sowieso dabei. Auf mich hat Gott schon gewartet. Ach ja, ich, Andreas, ja klar bin ich dabei. Bei mir ist es ja gar keine Frage. Wenn wir ehrlich sind, kommen wir doch immer wieder auch als Christen an Punkte, wo wir uns fragen, sind wir wirklich dabei? Bin ich wirklich dabei? Ich habe solche Tage. Ich kenne solche Zeiten. Und wenn du solche Zeiten auch manchmal in deinem Leben hast, willkommen im Club. Du bist nicht alleine. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, stelle ich immer wieder neu fest, alle miteinander haben diese Frage bewegt und kamen in Krisen und zwar in schwere Krisen, nicht nur in kleine Krisen. Ein Beispiel möchte ich nur zum Anfang machen. Im Matthäusevangelium, bevor der Missionsbefehl kommt, dieser berühmte Missionsbefehl, wo gesagt wird, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erden. Matthäus 28, die letzten beiden Verse. Darum, weil er so mächtig ist, darum geht hin, dieser kollektive Auftrag an uns alle. Und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage und bis an der Weltende. Kein Problem, oder? Ich höre ganz selten, dass jemand den Vers vorher liest. Der Vers vorher ist nämlich eine Situation, wo Jesus, der zwischen Himmel und Erde, wie wir gerade gesungen haben, gekreuzigt gewesen ist, auferstanden ist. Die Jünger durften ihn sehen und sie haben ihn gesehen auf einem Berg in Galiläa. So heißt es im Vers vorher, Vers 16. Die 11 Jünger, Judas gab's nicht mehr, Matthias, der Nachfolger, war noch nicht da, aber die 11 Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, um ihn zu sehen, den auferstandenen Jesus Christus. Jetzt könnten wir sagen, ja, jetzt sind doch alle Zweifel verflogen, oder nicht? Sie dürfen den auferstandenen Jesus Christus sehen. Ja, dann, wenn das so ist. Der nächste Vers 17 hat es in sich. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Ja, würden wir sagen, das würden wir doch auch tun. Wir dürfen den auferstandenen Jesus Christus sehen, wir fallen auf die Knie vor ihm und jetzt läuft alles problemlos im Leben. Ohne Zweifel, oder? Und dann kommt dieser wichtige kleine Halbsatz. Sie fielen vor Jesus nieder und da kommt noch was. Einige aber von den 11 Jüngern zweifelten. Aha, die 11 Jünger, die mit Jesus 3 Jahre unterwegs waren, die Wunder gesehen haben, die erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat, die knien gerade vor ihm und trotzdem zweifeln sie. Wir stellen also fest, auch wir Christen haben mit Zweifel zu tun. So ein kleiner Zirkelschluss, der Mensch ist ein zweifelndes Wesen, wir sind Menschen, also zweifeln wir. Und es ist menschlich, dass wir zweifeln. Und ich möchte direkt von Anfang an uns ermutigen, wenn wir mal ins Zweifeln kommen, dann ist das menschlich. Dann dürfen wir damit zu Gott kommen. Er wird uns nicht wegjagen. Die Jünger, die gezweifelt haben, jagt er auch nicht weg, Jesus. Sondern er gibt ihnen sogar den Auftrag, die ganze Welt zu Jüngern zu machen, zu missionieren. Geht hin, sagt er ihnen. Denn es kommt auf ihn an. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel auf Erden, nicht euch. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihr habt Angst, aber geht hin, ich bin bei euch. Auf mich kommt's an. Und wenn ihr noch so sehr zweifelt, denkt dran, ich bin bei euch. Deswegen geht hin, geht mutig hin. Und mich ermutigt das eben auch, dass ich, auch wenn ich manchmal Zweifel habe, dass Jesus trotzdem bei mir ist und mich benutzen kann. Zweifel, es gibt, glaube ich, 2 verschiedene Arten von Zweifel. Es kann sein, dass wir uns als Menschen entscheiden zu zweifeln. Das hat mit Nichtglauben zu tun. Dass wir sozusagen sagen, Gott, ich will dir nicht glauben, ich entscheide mich nicht zu glauben. Ich will zweifeln. Wenn die Bibel mir etwas sagt, ich will es nicht glauben, ich will es anzweifeln. Und dann gibt es die Menschen, die wollen glauben, was in der Bibel steht. Aber sie erleben manchmal ihre eigene Schwäche. Ich will nicht zweifeln, aber ich komme wieder dahin. Ich will es ja eigentlich nicht. Und Gott, hilf mir dabei. Das ist eine ganz andere Art. Sie wollen nicht zweifeln. Sie entscheiden sich nicht für den Zweifel. Sie wollen glauben. Aber manchmal fallen sie in Schwäche und kommen in Zweifel hinein. Und um solche geht's heute. Die nicht zweifeln wollen. Die glauben wollen. Die mit Jesus unterwegs sein wollen. Aber die manchmal in den Zweifel kommen. Ungewollt. Und sie nicht dafür entschieden haben. Und so war das eben auch bei den Jüngern, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, die diesen großen Auftrag bekommen. Und so ist es auch beim Weinstock, unserem Text. Beim Weinstock finde ich es ganz interessant. Wir müssen mal überlegen, in welcher Situation spricht Jesus hier eigentlich? Jesus redet hier, das sind seine Abschiedsreden. Jesus redet auch zu seinen Jüngern und muss ihnen sagen, bald werdet ihr alleine sein, ohne mich, ich werde weggehen. Und ihr werdet allein auf dieser Erde zurückbleiben, ohne mich. Und darauf bereitet er sie 3 Kapitel lang vor. Kapitel 14, unser Kapitel 15 und Kapitel 16. Das endet übrigens damit, Vers 33, dass Jesus Christus seinen Jüngern sagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus sagt nicht, ihr seid Christen, ihr habt keine Angst, ihr habt nichts damit zu tun. Jesus sagt, das ist ein Fakt, ihr habt Angst. Aber er redet weiter, er sagt, in der Welt habt ihr Angst, oder man könnte sagen, ihr habt zwar in der Welt Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt mit dem, was euch Angst macht, überwunden. Das ist der Kontrapunkt, den Jesus dem entgegensetzt. Nicht, ihr braucht keine Angst haben, stellt euch nicht so an, sondern ja, ihr habt Angst. Aber ich bin da, sagt er wiederum auch hier, und deswegen könnt auch ihr durch mich das überwinden, was euch Angst macht. Und in Kapitel 14, als Jesus anfängt, redet er auch und sagt, euer Herz werde nicht bestürzt, sagt er gleich im ersten Vers. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, sagt Jesus. An Gott glauben wahrscheinlich so ziemlich alle, manche nennen ihn anders, aber an Jesus Christus, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Wenn man mit Menschen, die nicht im Glauben stehen, über Jesus reden, dann oft ist die Provokation da. Gott ist nicht das Problem. Aber redest du über Jesus, dann denkt man sich, ah, nee, bitte nicht. Das kann mir gestohlen bleiben. Aber Jesus hat eben diese Kraft, um die es eben heute auch geht. Jesus selber sagt über sich, ich bin der Weg im Vers 6, Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. In keinem anderen Vers wird so sehr betont, was für ein Ausschließlichkeitscharakter Jesus hier für sich in Anspruch nimmt. Er sagt, nicht ich bin ein Weg zu Gott. Ich bin eine Wahrheit von vielen. Oder ich bin eine Möglichkeit zu leben von vielen. Jesus betont, im originalen Text steht da auch ein Artikel wie im Deutschen. Und zwar der Artikel, oh, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Es gibt nur mich, nichts anderes neben mir. Und Jesus doppelt nach und betont deswegen, nachdem er das eben gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand und nur. Wiederum ganz ausschließlich. Das heißt, Jesus redet über sich 3 Kapitel lang, ich werde gehen und verweist auf sich. Und verweist auf jemand anderen, der sagt, wenn ich weg bin, dann kommt ein anderer, nämlich der Heilige Geist, der ist mein Stellvertreter. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber der Heilige Geist, der wird mein Beistand sein. Der wird bei euch sein. Und was wird der tun? Der wird euch an genau das erinnern, was ich euch auch immer gesagt habe. Das heißt, Jesus, der Heilige Geist sind keine Konkurrenten. Der Heilige Geist kommt nicht in unser Leben und sagt, Jesus hat zwar gesagt, ich aber sage euch das Gegenteil. Das kann nicht sein. Wenn Jesus gesagt hat, wird der Heilige Geist uns genau dasselbe sagen und uns darauf hinweisen, darauf unser Augenmerk legen. Er wird dem nicht widersprechen. Das ist ausgeschlossen. Und jetzt befinden wir uns mitten in unserem Kapitel. Das ist nämlich mittendrin, Kapitel 15. Und das darf man nicht übersehen. Jesus fängt dort an, als er über den wahren Weinstock redet. Es ist ja eins seiner Ich-Bin-Worte. Da gibt es ja deren 7. Und er sagt hier, ich bin. Wiederum dieses Betonte. Ich bin, niemand anders. Ich, sagt Jesus. Jesus sagt, ich bin. Und dann kommt ein kleines und wichtiges Wort. Ich bin der wahre Weinstock. Jesus sagt, ich bin nicht ein Weinstock von vielen. Er hat ja gerade eben, wie wir gesehen haben, gesagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn Jesus die Wahrheit sagt, kann er nur der wahre Weinstock sein. Vieles in unserem Leben, viele Menschen im Laufe der Geschichte, auch damals rund um Jesus, haben behauptet, sie seien die Lebensspender, die Leben bringen. Hier geht es um Reben, die am Weinstock sein müssen. Sind sie nicht am Weinstock, haben sie kein Leben. Und hier geht's darum, was bringt uns in unserem Leben wirklich Lebenssinn? Jesus sagt, das kann nur er selber sein. Und wenn wir uns fragen, ob wir wirklich dabei sind, ist die Hauptfrage, wie stehen wir zu Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus für dich? Jesus sagt weiter, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Mit dem Vater ist er auch kein Konkurrent. Der Heilige Geist erinnert an seine Worte und der himmlische Vater, das ist die Dreieinigkeit, der ist der Weingärtner, dem gehört der ganze Weinberg. Also sie tun das miteinander in einer Harmonie und wenn wir dabei sind, wenn wir erlöst werden, dann ist es ein Werk des dreieinigen Gottes. Jesus ist dafür gestorben, er hing zwischen Himmel und Erde, ausgestreckt. Der Heilige Geist überführt uns zum Glauben und erhält uns am Glauben. Und der Vater, der hat das alles geplant. So sehr hat Gott, der Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit wir an ihn glauben und ewiges Leben haben. Das ist das Werk des Vaters und sie machen das miteinander. Und hier kommt dann eben dieses, wo es jetzt um die Frage geht, ja, wer ist jetzt wirklich dabei, wie sie es tun? Und hier wird der direkte Vergleich gezogen eben mit dem Weinbau. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie noch mehr Frucht bringt. Man muss wissen, dass Jesus hier mit dem Weinstock etwas aufgreift, was den Juden sehr geläufig gewesen ist. Denn Israel wird gesagt, dass sie der Weinberg sind. Das ist ein Bild, das wird für Israel in Jesaja 5 genommen. Und dort in Jesaja 5 wird dieses Bild gemalt und da wird gefragt, warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf gewartet habe, dass er gute Trauben brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, dass ich mit meinem Weinberg tun will, mit meinem Weinberg Israel. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass sie verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass sie zertreten werde. Das heißt, Israel ist der Weinberg, auf dem wir eben aufbauen. Wenn wir die Reben sein dürfen, dann werden wir eingefropft, wie es mal heißt, in das Volk Israel. Wir sind miteinander das ganze Volk Gottes. Und hier steht über das Volk Israel, und der grub ihn den Weinberg, Vers 2, und er entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Das steht schon im Alten Testament. Edle, besondere, qualitativ gute Reben, edle Reben. Er baute noch einen Turm darin und grub Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, und er brachte aber schlechte. Damals war es noch nicht so weit. Und er musste sein Weinberg reinigen. Ein Weinberg muss, die Pflanzen müssen beschnitten werden. Und wenn der Weingärtner hier das Bild für den Vater herumgeht, dann gibt's zweierlei. Entweder, wenn etwas sichtbar verdorrt und keine gute Frucht bringt, dann wird es abgeschnitten. Das bringt keine gute Frucht. Oder aber, damit das wieder neu Frucht bringen kann, gibt's ja den Rebenschnitt. Da muss abgeschnitten werden, damit wieder neue Frucht entstehen kann. Und das ist ein Unterschied, ob etwas abgeschnitten wird oder beschnitten wird. Wenn etwas beschnitten wird, dann wird das zugeschnitten, dass es wieder neu erblühen kann. Wenn das nicht gemacht werden würde, würde das Ganze wild werden, ein wilder Wuchs werden, und da würden nur noch kümmerige Früchte entstehen. Und so heißt es auch in diesem Bild für Israel von diesem Weinberg. Und das will Jesus und Gott nicht, dass es entsteht, dass wir keine Frucht bringen. Wir sollen miteinander Frucht bringen. Gute Frucht. Und diese Frucht entsteht wann in unserem Leben? Wenn wir in unserer Bibel anstreichen würden, was sich in diesem Text, den wir gehört haben, wiederholt, dann kommen wir nicht an zwei Sachen vorbei. Das habt ihr vielleicht auch beim Zuhören gemerkt. Was wiederholt sich? Das kann einem fast nur auffallen, auch wenn ihr, die in der Bibel dabei habt, in Johannes 15 nochmal hineinschaut. Es wiederholt sich immer wieder Frucht bringen, Frucht bringen, Frucht bringen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite wiederholt sich, wie man Frucht bringt. Es wiederholt sich immer wieder: bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt in mir. Frucht bringen, wie in ihm bleiben. Das ist die Gleichung, die hier Johannes 15 aufstellt. Wir sollen Frucht bringen. Wie bringen wir Frucht? Bleiben wir in ihm. Und dann ist die Frage, das ist immer so ein bisschen, scheint das eine Theorie zu sein. Ja, man soll Frucht bringen. Was ist denn überhaupt Frucht? Und da haben wir Christen oft ein Missverständnis. Gerade vielleicht wir deutschen Christen. Denn wir verwechseln meines Erachtens Folgendes. Wir denken oft, Frucht bringen, damit wäre gemeint, dass wir Leistung bringen als Christen. Dass wir mehr beten als andere zum Beispiel. Beten ist ja wichtig. Wir sollen ja beten. Beten ist die Beziehung, die wir pflegen. So bleiben wir in ihm. Das wollen wir tun. Aber das ist keine Leistung. Wir sind nicht dabei, weil wir mehr Leistung bringen als andere Christen. Das ist hier nicht gemeint. Frucht bringen wird ja oft zu Recht übrigens gesagt. Das klang ja auch vorhin schon an. Ich finde das immer wieder ganz schön, wie ihr so miteinander vorkommt und als Gemeinde berichtet, dass ihr Frucht bringen wollt in Göppingen, in eurer Stadt. Und zu Recht wird das Frucht bringen genannt. Das ist ja auch ein biblisches Bild. Frucht bringen ist, wenn andere Menschen zum Glauben kommen, und die Gemeinde wächst, das ist Frucht bringen. Aber hier im Text, wenn es darum geht, wie ich als Einzelner Frucht bringe, ist das jetzt an dieser Stelle primär nicht gemeint. Ansonsten hätten wir alle einen riesen Stress. Und zwar der Stress wäre folgender. Ich bin verantwortlich, dass Menschen zum Glauben kommen. Wenn ich etwas falsch mache, deswegen wegen mir kommen Menschen nicht zum Glauben. Ich glaube, wir sollten da entspannter herangehen. Meine Überzeugung ist, mir tun da manche Evangelisten manchmal leid, die suggeriert bekommen, es liegt an ihnen, ob Frucht entsteht oder nicht. Das heißt, da muss man noch mehr Druck machen, da muss man das Licht dimmen, Musik einspielen und so weiter und so fort, dass mehr Frucht entsteht. Wir sind verantwortlich, dass wir das Wort aussehen, dass Frucht entstehen kann. Das sollen wir tun. Jeder von uns, dort, wo er hingestellt ist. Wir sollen reden von Jesus, wollen von ihm erzählen, ihn groß machen, so wie es Gott uns aufs Herz legt. Und natürlich auch solche, auf der Kanzel soll das natürlich auch sein, dass wir von Jesus erzählen. Aber wer ist verantwortlich für die Frucht? Bin ich es, der redet? Ich glaube, es ist gut, wenn man sagt, Gott, der Vater, der Weingärtner, der und der Mensch, der es hört. Das ist das Zusammenspiel. Man sät das Wort aus und ob es Wort Frucht bringt, liegt daran, ob es angenommen wird und an Gott, der das den Menschen ins Herz bringt. Und deswegen beten wir auch, dass Menschen zum Glauben kommen, weil Gott die Herzen öffnet. Das heißt, wir brauchen nicht immer so gestresst sein, was habe ich jetzt falsch gemacht und habe ich die Frage richtig beantwortet? Wir sollen nach bestem Wissen und Gewissen authentisch und ehrlich unseren Glauben bezeugen und beten, dass Gott die Frucht wirkt und dass der Mensch, das menschliche Herz, sich dem nicht widersetzt, sondern dass Frucht entstehen kann. Was gemeint ist hier, ist eine Frucht, die nenne ich immer gerne Charakterfrucht. Was ich ändern soll in deinem Leben, ist dein Charakter. Mein Charakter. Das ist gemeint. Und das will ich eben auch aufzeigen. Wenn wir an Jesus bleiben, wenn wir in ihm bleiben, dann entsteht gute Frucht. Und mit Absicht habe ich nicht nur den ersten Abschnitt gelesen, sondern auch den darauf folgenden. Weil meistens hört man nur den ersten. Frucht bringen, in ihm bleiben. Und man liest nicht den nächsten. Das erste Abschnitt ist die Theorie. Und der zweite ist die Praxis. Wie entsteht Frucht und was ist überhaupt Frucht? Denn es geht danach worum? Nachdem es heißt, ihr sollt Frucht bringen, es geht um Liebe. Es geht um Liebe. Das Resultat ist, und das, die Reihenfolge ist von eminenter Wichtigkeit. Erst sollen wir in Jesus sein, wir sollen Jesus im Herzen haben und dann entsteht die Frucht der Liebe. Nicht umgekehrt. Nicht wir lieben so sehr und deswegen werden wir zu Kindern Gottes. Das ist die verkehrte Reihenfolge. Wir lieben, sagst du zum Beispiel 1. Johannes 4, Vers 19. Warum lieben wir Menschen und Gott? Weil er uns zuerst geliebt hat. Erst ist seine Liebe zu uns und wir antworten dadurch, dass wir auch eben andere Menschen lieben. Und bitte nicht umgekehrt, sonst entsteht schon wieder dieser Stress. Und diese Liebe wird ganz schön beschrieben im nächsten Abschnitt. Man könnte auch sagen, es ist Nächstenliebe. Genau das trifft's, das ist es. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Wie der Vater Jesus liebt. Und was sollen wir jetzt tun? Bleibt in meiner Liebe. Darum geht's. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Aha, darum geht's also. Es geht um seine Worte und in seinen Worten bleiben. Dann bringen wir gute Frucht. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also Jesus hält die Gebote seines Vaters und so liebt er und dadurch liebt er. Und so sollen wir die Gebote von Jesus ins Herz aufnehmen und halten. Darum geht's. Und dann lieben wir. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und wie sehr hat uns Jesus geliebt, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Das heißt, wir sollen uns so sehr lieben, dass wir bereit wären, das Leben füreinander zu geben. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ich habe mal darüber nachgedacht, wenn der edelste Mensch dieser Erde zu mir käme und mich fragen würde, Andreas, du hast doch zwei Söhne. Gib einen deiner Söhne für mich hin. Ich könnte es nicht. Ich habe meine Söhne so lieb, ich kann keinen meiner Söhne geben, obwohl ich zwei habe. Gott, der Vater, hat wie viele Söhne? Einen. Und diesen einen eingeborenen Sohn, er war bereit, das zu tun, was ich nicht kann. Er gibt seinen Sohn für uns hin an unsere Stelle, für uns. Das, was ich als Vater nicht kann, das hat der himmlische Vater für alle von uns getan. Und das ist Liebe. Liebe bedeutet Jesus, der sein Leben gibt, und der Vater, der seinen Sohn gibt. Und mehr Liebe gibt nicht. Gibt's nicht. Ich wurde mal als Pastor von einer Frau gefragt, die leider nicht mehr lebt, warum ich Christ bleibe. Und das war eine E-Mail damals und das war eine Rundmail und die ganze Gemeinde wurde gefragt. Warum bleibt ihr Christen? Auch wenn euch Schweres widerfährt, wie es bei ihr gerade gewesen ist. Sie hat ein schweres Krebsleiden. An drei verschiedenen Stellen. 40 Jahre, 4 Kinder. Und ich habe dann überlegt und habe ja genau das letztlich geantwortet, was ich jetzt gerade sage. Ich habe gesagt, ich bleibe Christ wegen der Botschaft. Was mich am christlichen Glauben überzeugt, ist Folgendes. Mich überzeugt der Vater, der seinen Sohn gibt. Und mich überzeugt der Sohn selber, der sein Leben gibt. Was Größeres und größere Liebe habe ich noch nirgendwo anders auf dieser Welt gefunden. Und ich werde sie auch nirgendwo anders finden. Und diese Liebe überzeugt mich dermaßen, diese Botschaft, dass ich bleibe. Und immer bleiben möchte und gar nicht woanders sein will. Und das ist jetzt Vorbild für die Liebe, die ich auch halten möchte. Denn Jesus sagt dann, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Dann sind wir seine Freunde. Was ist denn biblische Weisheit? Biblische Weisheit, denken wir oft, ist, ja, wenn ich ganz viel weiß und wenn ich mehr, mein Kopf voll ist und wenn ich mehr weiß als andere, das wäre biblische Weisheit. Das ist nicht gemeint. Biblische Weisheit bedeutet, das, was ich im Kopf habe, soll ins 30 Zentimeter tiefer ins Herz rutschen und mit den Händen umgesetzt werden. Das ist Weisheit. Das, was du tust, das hast du begriffen. Das ist Weisheit. Nicht das, was du vermeintlich weißt. Jesus sagt das doch nicht anders. Ihr sollt meine Worte hören und fertig. Nein, er sagt, ihr sollt meine Worte hören und sie tun. Das sagt Jesus genauso. Wir sollen ja, der Heilige Geist erinnert uns an die Jesu Worte und das sind Jesu Worte. Wisst ihr, was das größte Vorbild in meinem Leben in diesem Text für mich je gewesen ist? Meine Oma. Ich habe mal als Enkel mit meiner Oma, wir haben sie mal bei uns zu Hause gehabt, am Ende ihres Lebens. Sie war in Kurzzeitpflege und dann war sie zwischendrin immer wieder bei uns. Und dann war ich eines Sonntags mit ihr auf dem Sofa und wir haben einen Gottesdienst angeguckt. Sie konnte nirgendwo mehr hingehen. Sie war schon sehr alt, sehr schwach. Und ich dachte, meine Oma kriegt nichts mehr mit. Und wir hören den Gottesdienst zu und die Predigt ging über Johannes 15. Der Prediger predigt, wir beide sitzen Richtung dem Fernsehen und dann fängt er an zu zitieren. Johannes 15, Vers 5. Der Prediger redet und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr müsst wissen, meine Oma wohnte mitten in einem Weinbaugebiet, mittendrin. Sie hat jedes Jahr bei Weinlese geholfen. Sie wusste genau die Abläufe. Und sie hatte diesen Text im Herzen. Und deswegen kann sie jetzt, als das vorgelesen wurde, konnte sie mitgehen. Und da wurde, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und sie machte den Satz fertig. Und da bin ich ganz verdutzt, habe ich dann zur Seite geschaut. Sie hatte das im Herzen bis zuletzt. Und das ist mir so tief im Herzen geblieben, dass ich es jetzt noch vor mir habe und vor mir sehe und auch höre. Wer in mir bleibt, sagt sie fertig, und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und Jesus sagt, denn ohne mich, und das hat sie besonders laut dann fertig gesagt, könnt ihr nichts tun, sagte sie auf einmal ganz laut. Ich dachte, Oma, du bist ja noch ganz anwesend. Aber genau so ist es. Ohne Jesus können wir gar nichts tun und mit ihm alles. Und wenn wir über Frucht reden, ihr Lieben, dann reden wir über die Frucht, nicht unsere eigene Frucht, das wird dort nochmal betont, sondern über die Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22, was ist denn diese Frucht? Und jetzt merken wir, dass es Charakterfrucht ist, allerspätestens. Denn was ist denn Liebe? Liebe ist dort schön beschrieben, die Frucht des Geistes, nicht unsere eigene, die Frucht des Geistes, die er in uns vollbringt, aber ist, und jetzt kommt Doppelpunkt. Und als erstes wird was genannt? Das, was in unserem Text auch kommt. Liebe. Und nach meiner Überzeugung, so wie ich diesen Text verstehe, könnte man nach Liebe einen Doppelpunkt machen. Was ist Liebe eigentlich? Heute hört man viel über Liebe. Aber was wahre Liebe ist, das erklären diese Charakterfrüchte, die jetzt skizziert werden. Liebe ist Doppelpunkt. Und jetzt hören wir mal hin. Liebe ist Freude. Freude, die von innen kommt, die sich auch freut, wenn die äußeren Umstände hart auf hart kommen. Ich habe vorhin dem Jürgen erzählt, dass wir als Familie gestern eine Familienfeier hatten, wo wir über den 93. Opa, er hatte gar keinen Geburtstag, haben uns einfach mal getroffen. Und er, was ihn auszeichnet, ist, dass er sein Leben lang Freude hatte, obwohl er im Weltkrieg gewesen ist, obwohl er zwei Ehefrauen verloren hat, obwohl er seine Tochter verloren hat, eines seiner beiden Kinder. Obwohl er 4 Geschwister verloren hat. Obwohl er es immer schwer hatte, er hat immer Freude ausgestrahlt, weil seine Freude hing nicht von äußeren Umständen ab. Sie kam von innen, von Jesus. Die Frucht ist Freude, Friede, dass wir Friedensstifter sind. Das ist die Frucht. Friede, Langmut, Geduld zu haben. Nicht gleich aufzugeben. Freundlichkeit, dass wir freundliches Wesen haben. Das ist die Frucht. Güte, dass wir gütig sind mit anderen Menschen. So wie Gott uns gütig ist und gnädig ist. Dass wir treu sind, treue Menschen, auf die man sich verlassen kann. Dass wir sanftmütig sind, langsam zum Zorn. Dass wir uns enthalten können. Enthaltsamkeit ist auch eine Frucht des Geistes. Dass wir mal sagen können, ich kann verzichten, ich brauche bestimmte Dinge nicht, von denen man vielleicht denkt, dass die ach so lebenswichtig wären. Und als letztes möchte ich noch gerne aufräumen, noch ein Gedanke mit einem weiteren Missverständnis. Und zwar geht es um die Gebote. Manchmal hat man das Gefühl bei uns Christen, das bräuchten wir die Gebote Gottes nicht. Jetzt sind wir ja Christen und wir haben den Heiligen Geist und wir brauchen die Worte Gottes nicht mehr, oder? Die Gebote. Ich glaube, da haben wir uns gewaltig geschnitten und das sagt uns dieser Text ganz deutlich. Denn gerade das brauchen wir. Und unser Text hat genau damit auch zu tun, denn am Anfang heißt es, dass wir rein sind um seines Wortes willen. Heißt es am Anfang vom Weinstock in Vers 3. Und dann später heißt es wieder, wenn ihr in mir bleibt, und dann wird es erklärt, und meine Worte in euch bleiben, dann bringt ihr gute Frucht. Also Gebote und die Worte, die uns die Bibel, die uns Jesus sagen, das ist nicht so, dass es irgendwie da sind, um uns zu striezen und um uns irgendwie etwas Gutes vorzuenthalten, sondern es ist da, damit wir eben lieben können. Im Alten Testament gibt es in den Büchern Mose 613 Gebote. So, müssen wir jetzt voller Liebe all diese Gebote kennen und halten? Die Bibel, das Alte Testament, fasst sie zusammen, macht sie zu 10 Geboten. Und womit haben die 10 Gebote zu tun? Mit Liebe, mit nichts anderem. Denn die ersten Gebote erklären uns, wie wir Gott lieben. Wir sollen keine Götter neben ihm haben, wir sollen uns kein Bildnis von ihm machen, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen. Und die 6 Gebote, die dann kommen, haben damit zu tun, wie wir miteinander umgehen sollen. Was wir nicht uns antun sollen, dass wir uns nicht belügen sollen, dass wir nicht schlecht übereinander reden sollen, dass wir nicht neidisch aufeinander sein sollen, dass wir uns nicht umbringen sollen, auch nicht durch Hass in Gedanken und die anderen Gebote auch. So lieben wir andere Menschen und so lieben wir Gott. Das heißt, das Gesetz hat mit Liebe zu tun. Und wenn wir lieben wollen als Christen, hilft uns das Gesetz dabei, ja, wie lieben wir denn? Dann schau dir das Gesetz an. Genauso sagt Jesus, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Wer mich liebt, anders formuliert es Jesus, wer mich liebt, der ist es, der meine Gebote hält. Und aus den 612 Geboten werden 10 gemacht. Und Jesus wird dann noch gefragt, um ihn eine Fangfrage zu stellen, was ist das wichtigste Gebot von all denen? Wie macht es Jesus, der Meister, höchstpersönlich? Er sagt, du kannst alle Gebote in einem einzigen zusammenfassen. Du hast den Herrn, deinen Gott, lieben wie dich selbst. Und das andere ist dem gleich. Deinen Nächsten wie dich selber. Gott und deinen Nächsten. So fasst Jesus das komplett zusammen, macht ein einziges Gebot draus. Dafür sind die Gebote da. Gott zu lieben und meinen Nächsten zu lieben. Das heißt, wenn wir uns fragen, wie lieben wir als Christen? So, wie es Jesus hier uns an dieser Stelle sagt. Das war mein letzter Gedanke und schließen möchte ich mit einer Hochzeit, die ich mal beobachten durfte. Mein Trauvers, den ich bei meiner Hochzeit mit meiner Frau bekomme, das steht in Epheser 5, Vers 2, der heißt, und das, ich finde, das passt ganz gut zu heute, wir sollen in der Liebe wandeln, wie auch Christus uns geliebt hat. Da haben wir wieder denselben Gedanken. Christus hat uns zuerst geliebt und jetzt wollen wir in seiner Liebe wandeln. Und ich habe mal in der Schweiz gewohnt, das war da war meine Pastorenstelle, und in einem Ort, wo sehr, sehr viel Tourismus gewesen ist. Und da war eine riesengroße indische Hochzeit. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Die Braut und der Bräutigam wurde mit Elefanten hineingebracht. Dort, die haben dort die Hotels komplett für ihre wochenlang schon im Vorhinein für ihre ganze Festgesellschaft gemietet. Die ganze Hotels haben sie bezahlt. Und die ganze Straße war von Blumenschmuck, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, geschmückt, gefühlt war alles 3-4 Meter hoch. Und die ganze Straße entlang, dort die ganze Hotelkomplex. Ganz viele Menschen wie wir sind mit offenem Mund durchgegangen, haben uns das angeguckt. Wow, also so einen Prunk habe ich nirgendwo anders jemals gesehen und werde es vielleicht auch nie wiedersehen. Ich habe dann erfahren, habe mich informiert, wer heiratet da eigentlich? Das ist wohl die Tochter von einem der reichsten Inder, zumindest damals gewesen ist, eine Prinzessin oder irgendwas in der Art. So, und das hat man eben gemerkt und alle Hochzeitsgäste, die aus Indien kamen, durch die Bollywood-Filme kannten sie die Stadt in Interlaken, wo ich gelebt hatte, die wurden alle auf eigene Kosten eingeflogen. Das konnten die auch aus der Portokasse zahlen. So, und dann lief ich dahin und dann sah ich da den Blumenschmuck und wie die ganze Festgesellschaft, die feinst gekleidet gewesen sind und abseits stand jemand, der dafür mitverantwortlich war. Es war unglaublich viel Personal drumherum. Dann habe ich einen angesprochen, habe ihn gefragt, was das so ist. Und das war ein Deutscher, der kam aus Köln. Und da hat er mich irgendwann zurückgefragt, wer bist du denn? Ja, Andreas, ja, was machst denn du hier? Pastor. Oh, Pastor. Und dann kam er direkt über den Glauben zu sprechen. Das ist bei mir manchmal einfach. Ich bin Pastor und dann geht's los. Bei manchen. Pastor und dann ging's los. Und dann hat er mir seine Lebensgeschichte erzählt und die war hart. Er hat mit der katholischen Kirche gebrochen, weil er dort Missbrauch erlebt hat. Und er hat mir von seinen Enttäuschungen erzählt. Und dann guckt er mich an und die Frage, die er mich stellt, hat mich geprägt. Und er hat mich gefragt, Andreas, warum wirst du Christ bleiben? Das, was mich die Frau auch gefragt hat. Stell dir vor, dir passiert sowas wie mir. Warum würdest du im Gegensatz zu mir bleiben? Beantworte mir diese Frage. Und da muss ich kurz durchschlucken. Ja, was sage ich jetzt? Und die Antwort, die ich geben durfte, die Gott mir, glaube ich, ins Herz geschenkt hat, die trägt mich bis heute. Ich habe geantwortet, ich bleibe Christ, nicht weil ich glaube, dass ich so stark bin, mich festzuhalten, sondern ich bleibe Christ, weil er mich hält. Weil es nicht meine Kraft ist, sondern seine Kraft. Bleibet in mir. Und ich bin mir sicher, dass auch wenn ich loslassen sollte, dass Gott mich hält. Wenn ich nicht mal mehr weiß, was ich beten soll, vertritt mich der Heilige Geist mit Seufzern vor Gott. Und ich habe ihm das erklärt, wie ich das glaube, dass mein Glaube von Gott kommt und Gott hält mich durch den Heiligen Geist fest, dass der Heilige Geist das tut, mich am Glauben hält, dass er wieder Motor meines Glaubens ist. Und das hat ihn nachdenklich gemacht. Ich habe ihn nie mehr wiedergesehen. Ich habe seine Kontaktdaten nicht. Ich weiß nicht, was bei ihm ausgelöst hat. Aber vielleicht hat der Gedanke was bei ihm ausgelöst. Aber was ich uns heute wünsche, ist allen, dass wir fest darauf gucken, dass wir in Jesus fest verbunden sind und in ihm bleiben. Und vielleicht noch, um das bildlich zu machen. Wenn wir mit Jesus einhaken und sagen, das ist unsere Beziehung, es kommt hart auf hart, wie bei diesem Menschen, den ich kennengelernt habe. Und wenn es Krisen kommt im Leben, da droht es auseinanderzugehen und zack, ist es auseinandergerissen. Mit der Beziehung von Jesus ist es aber anders. Wir sind bei ihm doppelt eingehakt. Und wenn es hart auf hart kommt, auch in unserem Leben, das bleibt ja nicht aus. Und unsere Hand geht weg, ist es seine Hand, die nicht weggeht. Und seine Hand hält uns fest und führt unsere Hand wieder an seinen Arm dran. Und die Beziehung, und wir haken wieder doppelt ein. Und mag das noch so oft sein. Wenn wir in Jesus sind, dann bleiben wir in ihm und niemand wird uns aus seiner Hand herausreißen. Amen.